Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Mit Anfang 60 haben die allermeisten Profitänzerinnen ihre aktive Karriere längst beendet. Die Choreografin Sascha Walz fängt in diesem Alter wieder mit dem Tanzen an. Bei uns geht's gleich um ihr neues Stück, in dem sie zum ersten Mal seit langem wieder selbst mittanzt und das in Berlin uraufgeführt wurde. Außerdem müssen wir auch heute über öffentliche Kulturförderung sprechen und das gleich doppelt. Die EU-Kommission droht, der Kunstbiennale in Venedig die Fördergelder zu entziehen, wenn Russland in diesem Jahr, wie derzeit geplant, an der Großausstellung teilnimmt. Und es gibt neue Vorwürfe gegen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer im Streit um den Deutschen Buchhandlungspreis. Die drei Buchhandlungen, die Weimer von diesem Preis ausgeschlossen hatte, werfen ihm jetzt vor, sie bewusst getäuscht zu haben. Das schreiben die Anwälte der Buchläden in einer gemeinsamen Pressemitteilung, in der auch das Wort Lüge fällt. Mein Kollege Max Kubal kennt die Details. Wie kommen die Anwälte zu diesen Vorwürfen? Warum sagen sie, Wolfram Weimer hätte sie belogen?
Ja, da geht es um die Mails, mit denen diesen drei Buchläden im Februar abgesagt worden wurde. Zitat: Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Sie von der unabhängigen Jury nicht für eine Auszeichnung ausgewählt wurden.
Ja, und das stimmt laut der Jury ja nicht. Es war Weimers Behörde, die die Auszeichnung der drei Läden in Berlin, Bremen und Göttingen verhindert hat, was der Kulturstaatsminister ja auch gar nicht bestreitet.
Ganz genau. Und auch die Jury hat das am Montag ja so nochmal klargestellt. Der wahre Grund waren, Zitat, verfassungsschutzrechtliche Erkenntnisse. Wobei die Behörde BKM bis heute nicht näher definiert, was das für Erkenntnisse gewesen sein soll. Und deswegen schreiben nun diese drei Anwälte der drei Buchhandlungen, Zitat, es entsteht der Eindruck, dass Weimer und seine Behörde gelogen haben, um sich der öffentlichen Diskussion und der gerichtlichen Kontrolle zu entziehen.
Was sagt Wolfram Weimer zu diesen Vorwürfen?
Eine Sprecherin Weimers hat gegenüber der dpa gesagt, es sei eine standardisierte Absage verschickt worden. Zitat, die Mail ging an alle Buchhandlungen, die nicht ausgezeichnet werden sollten. Aus Gründen des Geheimschutzes gab es in den betreffenden drei Sonderfällen keine andere Handhabe.
Also das heißt, Weimer selbst hat sich zu diesen neuen Vorwürfen der Anwälte jetzt noch nicht persönlich geäußert, nur über seine Sprecherin. Dass er die Buchhandlungen ausgeschlossen hat, das hat er heute aber noch mal verteidigt. Also diese grundsätzliche Entscheidung, die scheint er nach wie vor für richtig zu halten?
Ja, ganz genau. Weimar nennt die Überprüfung der Empfänger von Steuergeldern und Fördermitteln durch den Verfassungsschutz, also das sogenannte Haber-Verfahren, ein erprobtes Mittel. Und er sagte auf die Frage meines Kollegen Wladimir Balzer, ob die Behörde in Zukunft noch mehr Förderungen durch den Verfassungsschutz überprüfen lassen wolle.
Das ist bei uns die absolute Ausnahme und wir haben auch keine weiteren Planungen diesbezüglich. Das sogenannte Haber-Verfahren ist aber sehr gebräuchlich in der Bundesregierung. Wir haben in den vergangenen Jahren hunderte solcher Anfragen. Auch meine Amtsvorgängerin hat das Instrument genutzt.
Ja, und mit der Amtsvorgängerin ist Claudia Roth von den Grünen gemeint. Der Fall, auf den sich Wolfram Weimer hier bezieht, das ist ein Verlag, der Geld für ein Buch bekam, das vom Verfassungsschutz später, nachträglich, nach dem Erscheinen, als rechtsextrem eingestuft wurde. Mhm. Diesen Fall hatten wir damals recherchiert und an die Öffentlichkeit gebracht. Aber es gibt einen gehörigen Unterschied zu dem aktuellen Fall mit dem Buchhandlungspreis. Denn damals gab es keine Jury, sondern die Behörde hatte sich einfach darauf verlassen, auf die Selbstauskunft der Verlage verlassen, dass sie mit dem staatlichen Geld keine verfassungsfeindlichen oder jugendgefährdenden Bücher produzieren würden. Ja, und diesmal gab es aber eine Jury, der Weimer dann letztlich ins Handwerk gepfuscht hat und sich über deren Votum hinweggesetzt hat.
Würden Sie denn sagen, Wolfram Weimer steht durch diese neuen Vorwürfe der Buchhandlung und ihrer Anwälte jetzt noch mal mehr unter Druck?
Das kann man vielleicht so sehen. Zumindest die Linke hat ihre Rücktrittsforderungen noch mal erneuert. Der medienpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, David Schliesing, hat Weimer vorgeworfen, rechte Cancel Culture zu betreiben. Zitat, wer sich jeglicher Verantwortung, öffentlichen Debatten und gerichtlicher Kontrolle durch Lügen zu entziehen versucht, ist ungeeignet für das Amt eines Staatsministers. Der Vize-Regierungssprecher Mayer hat diese Rücktrittsforderung allerdings postwendend zurückgewiesen.
Neue Vorwürfe gegen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer im Streit um den Deutschen Buchhandlungspreis. Max Kubal, vielen Dank für diese Einordnung und für das Gespräch.
Sehr gerne.
Russland will in diesem Jahr wieder an der Kunstbiennale in Venedig teilnehmen. Geplant ist offenbar ein Tanz- und Musikfestival im russischen Pavillon auf dem Biennale-Gelände. Es wäre das erste Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, dass Russland an der Biennale teilnimmt. Und diese Ankündigung sorgt seit Tagen für Empörung und Proteste. Heftige Kritik kommt sowohl aus der Ukraine als auch aus der internationalen Kunstwelt und jetzt auch aus Brüssel von der Europäischen Kommission. Sollte die Biennale bei ihrer Entscheidung bleiben, dass Russland teilnehmen darf, dann werde man weitere Maßnahmen prüfen, heißt es in einem Statement, und zwar auch die Streichung von Fördergeldern. Denn eine solche Ausstellung dürfe nicht als Plattform für russische Propaganda genutzt werden. Anna Giordano ist ARD-Korrespondentin in Italien. Was bedeutet diese Ankündigung aus Brüssel für die Venedig-Biennale? Also könnte das dazu führen, dass sie ihre Entscheidung womöglich doch noch mal überdenkt?
Naja, grundsätzlich ist es ja so, dass jedes Land, das einen Pavillon auf der Biennale hat, also auch Russland, berechtigt ist, an der Biennale teilzunehmen. Die Pavillons sind staatliches Eigentum der teilnehmenden Länder und es genügt eine kurze schriftliche Mitteilung, wenn sie teilnehmen möchten. In den vergangenen Jahren war es so, dass Russland seine Teilnahme freiwillig zurückgezogen hat. Das heißt, die Biennale hat rein rechtlich nicht so viel Spielraum, Russland gegen seinen Willen auszuschließen. Und wenn, dann müsste es so sein, dass Russland auf den internationalen Druck hin, der ja jetzt immer größer wird, selbst zurücktritt. Oder die Mittel müssten so radikal sein, dass es dann aber vermutlich zu einem juristischen Prozess führen würde.
Ja, also von welchen Summen, das vielleicht an dieser Stelle nochmal gefragt, reden wir denn hier eigentlich? Also ist die Biennale angewiesen auf diese Gelder aus Brüssel?
Ja, also auch hier wird deutlich, dass es wahrscheinlich eher um Symbolpolitik geht. Die EU-Subventionen für die Biennale liegen bei rund 2 Millionen Euro, die über einen Zeitraum von rund 3 Jahren ausgeschüttet werden. Und die Biennale selbst verfügt aber über ein Gesamtbudget von rund 20 bis 40 Millionen Euro pro Jahr. Gelder, die vom italienischen Staat oder von Sponsoren kommen. Was aber natürlich sein könnte, ist, dass aufgrund des EU-Vorstoßes die Sponsoren zurücktreten. Und dann hätte die Biennale tatsächlich ein Problem.
Hat sie sich denn schon selbst geäußert zu diesem EU-Vorstoß?
Also es hätte gestern eigentlich ein Treffen stattfinden sollen zwischen dem italienischen Kulturminister und dem Biennale-Leiter Buttafuoco. Und interessanterweise hat der Kulturminister dann aber anderes zu tun gehabt und hat nur eine Videobotschaft gesendet. Auch das zeigt das angespannte Verhältnis der beiden momentan. Und der Biennale-Leiter hat dann in seiner Rede nochmal betont, die Haltung der Biennale bleibe bei der Haltung der Offenheit und der Autonomie und die Biennale fälle ihre Entscheidungen selbstständig und man werde Russland nicht auf irgendeine Weise versuchen auszuschließen.
Ist sowas in der Geschichte der Biennale denn überhaupt jemals passiert, also dass die Europäische Union mit dem Entzug von Fördergeldern droht? Weil das ist ja schon auch ein Eingriff in die Kunstfreiheit.
Passiert ist das bisher tatsächlich noch nicht. Das wäre ein absoluter Präzedenzfall. Und die Frage ist ja auch, welche Zeichen werden damit gesetzt? Denn so eine Mittelkürzung seitens der EU, damit bestraft man ja dann auch sozusagen die gesamte Kunstplattform für das Fehlverhalten eines Landes. Das ist einerseits fragwürdig. Und zu Wort gemeldet hat sich nach dieser Nachricht aus Brüssel auch tatsächlich Massimo Cacciari, Philosoph und ehemaliger Bürgermeister von Venedig, und hat das Vorgehen der EU als Zensur der Kunst bewertet. Mhm. Also da ist wirklich die Frage, welche Zeichen da ausgesendet werden sollen.
Man muss ja ehrlicherweise auch sagen, wenn man Russland jetzt von der Biennale ausschließt, dann gäbe es da auch noch andere Länder, über deren Teilnahme man zumindest mal diskutieren müsste. Also die Frage, wo zieht man da die rote Linie, die ist in diesem Fall gar nicht so leicht zu beantworten, oder?
Genau, also dann wäre tatsächlich die Frage, welches Land ist als nächstes dran? Israel oder der Iran stehen ja auch auf der Liste der teilnehmenden Länder. Und dann ist auch wieder die Frage, ist die Biennale dann noch die internationale Kunstplattform, die sie bisher immer war, oder wird sie zu einem politischen Gradmesser, einem politischen Instrument?
Vielen Dank an Anna Giordano, unsere Korrespondentin in Rom. Die EU-Kommission droht der Venedig-Biennale mit dem Entzug von Fördergeldern, wenn Russland in diesem Jahr an der Kunstausstellung teilnimmt. Sascha Walz ist eine der bekanntesten Choreografinnen Deutschlands. In den vergangenen Jahrzehnten hat sie unzählige Tanzstücke produziert, die auf großen Bühnen im In- und Ausland aufgeführt wurden. Sie hat auch Opern inszeniert und sie hat den Tanz ins Museum gebracht. Zum Beispiel, als sie 2009 mit ihrer Tanzkompanie das wiederaufgebaute Neue Museum auf der Berliner Museumsinsel eröffnet hat. Vor ein paar Tagen hat Sascha Walz ihren 63. Geburtstag gefeiert, ist also jetzt in einem Alter, in dem nur noch sehr wenige Profitänzerinnen auf der Bühne stehen. Sascha Walz aber kehrt in diesem Alter auf die Tanzbühne zurück. Zum ersten Mal seit langem tanzt sie wieder selbst mit in ihrem neuen Stück, das jetzt im Berliner Radialsystem uraufgeführt wurde. Es heißt For the Time Being und es geht um das gemeinsame Erleben des Moments. Und wie das auf der Tanzbühne aussieht, das sagt uns Elisabeth Nehring.
Die Augen sind geschlossen, die Bewegungen zart. Eine Tänzerin rollt vorsichtig ihre Schulter, wiegt die Hüfte, winkelt das Knie an, geht auf alle Viere, streckt ein Bein zur Seite, krümmt die Mitte und verharrt. Sie scheint in sich hineinzulauschen. Welche Bewegung ist gerade die richtige? Was will von innen nach außen? Die anderen beobachten sie dabei, unaufgeregt, gelassen, verharren im Stehen oder Sitzen, nehmen die ein oder andere Bewegung als Impuls auf und führen sie sachte mit dem eigenen Körper weiter. Authentic Movement heißt die Methode, mit der Sascha Walz und ihre TänzerInnen in den Proben experimentiert haben. Dabei gibt es die Tanzenden, die sich mit geschlossenen Augen bewegen und die, die sie als Zeugen dabei beobachten. Die Grundhaltung dieser Zeugenschaft ist frei von Urteil. Man beobachtet, was der andere tut, wie er sich bewegt, aber bewertet nicht. Erst das gibt dem Tanzenden die Freiheit, sich in sein Inneres zu versenken und den dabei entstehenden Impulsen, Bildern oder Gefühlen mit körperlichen Bewegungen zu folgen. Authentic Movement wird häufig auch zu therapeutischen Zwecken eingesetzt. Die siebenköpfige Gruppe hat diese Methode eine Weile gemeinsam praktiziert und zur Improvisation weiterentwickelt. Die Nähe zwischen den Tänzerinnen und Tänzern, zwischen denen altersmäßig mindestens eine Generation liegt, ist stark spürbar. Es herrscht eine große Konzentration, ja Verdichtung im Raum, denn jeder Einzelne weitet seine Wahrnehmung auch auf die inneren Impulse der anderen aus. In jedem Moment gleichzeitig nach außen wach und nach innen versenkt zu sein, das ist hier die Aufgabe. Auch für den Musiker Diego Nogueira, der zwar am Rande bleibt mit seiner mal zurückhaltenden, mal energetisch anschwellenden Musik, aber zentraler Teil der Improvisation ist. Nähe gibt es auch zu den ZuschauerInnen. Das Publikum sitzt um die Tanzfläche herum, ohne Schuhe, auf Holzbänken oder auf dem Boden. Manchmal kommen die Tänzer ganz nah. Das kollektive Erleben des Moments, wie es Sascha Walz für diese Arbeit formuliert hat, zielt auf alle im Raum. Doch das angekündigte Eintauchen in andere Bewusstseinszustände bleibt den TänzerInnen vorbehalten. Unter den ZuschauerInnen herrscht trotz der Studioatmosphäre eine spürbar hohe Erwartung. Unvermeidlich, wenn angekündigt wird, dass die Choreografin Sascha Walz höchstpersönlich nach jahrelanger Bühnenabstinenz mittanzt. Und dann ist sie eigentlich fast unauffällig, ganz bei sich, eine Künstlerin, die niemanden mehr beeindrucken und nichts beweisen muss, zumindest nicht an diesem Abend. Der wurde zwar als Uraufführung angekündigt, ist aber eigentlich nur der erste von vielen Premieren, denn keine Aufführung von For the Time Being wird der anderen gleichen. Sascha Walz hat mit diesem Konzept das Rad zwar nicht neu erfunden, aber die Kunst der Improvisation, die ja immer auch ein Risiko ist, auf ein hohes Niveau an Sensibilität gehoben. Und sie ist sich treu geblieben. Nach all den Jahren großer Tanz-, Opern- und Raumeröffnungsproduktionen, nach Auszeichnungen wie dem Deutschen Tanzpreis und dem Commandeur des Arts et Lettres, dem höchsten Kulturorden Frankreichs, erforscht sie mit der Hinwendung zu einem ganz intimen, auch verletzlichen Format neue Wege für ihre Kunstpraxis. Ein Glück, dass sie ihre Suche noch immer mit dem Publikum teilt.
Elisabeth Nehring, unsere Tanzkritikerin, über das neue Stück von Sascha Walz, in dem die Choreografin zum ersten Mal seit langem wieder selbst mitgetanzt hat. Eine neue Kunst für eine neue, bessere Welt. Von der träumten Anfang des 20. Jahrhunderts viele Künstlerinnen und Künstler an verschiedensten Orten in Europa. In Städten wie Moskau, München oder Paris sind damals Künstlergruppen entstanden, die viele, zum Teil radikal neue Ideen und Stilrichtungen entwickelt haben. Eine dieser Künstlergruppen war der Blaue Reiter, rund um Künstler wie Wassily Kandinsky und Franz Marc, die erstmals 1911 in einer Galerie in München gemeinsam ausgestellt haben. Viele Werke des Blauen Reiter befinden sich heute in der Sammlung des Münchner Lehnbachhauses, das diese Kunst jetzt neu präsentiert. Über die Welt hinaus heißt die neue Ausstellung dort, mit Werken von bekannten, aber auch weniger bekannten Mitgliedern des Blauen Reiter. Julie Metzdorf hat sich das angeschaut.
Das Gesicht weiß geschminkt, die Augen schwarz umrandet, Kleid und Lippen knallrot. Dazu ein tiefer Blick in die Augen und ein verschmitztes Lächeln. Alexei von Jawlensky malte den Tänzer Alexander Sacharow 1909 als feuriges Schneewittchen, in wenigen, aber kräftigen Farben und starken Konturen. Sowohl die Malweise als auch das Motiv sind vollkommen unkonventionell. Denn es ist unklar, ob es sich bei der Figur um eine Frau oder um einen Mann handelt. Heute würde man von metrosexuell oder queer sprechen. Allein in diesem einen Bild zeigt sich, wie fortschrittlich die Künstler des Blauen Reiter vor mehr als 100 Jahren waren. Kuratorin Melanie Fiedmeier.
Sie hatten den Mut, Grenzen zu überschreiten, eine große Offenheit für neue Ausdrucksformen, für Farben, für auch ein Aufbrechen von Geschlechterrollen. Also auch das Restriktive der Kaiserzeit, die 10er Jahre in Deutschland, all das hinterfragten sie.
Schwabing im Norden Münchens war Anfang des 20. Jahrhunderts eine libertinäre Insel inmitten eines konservativen deutschen Kaiserreichs. Doch den Künstlern des Blauen Reiter war selbst das noch zu spießig, also zog man aufs Land.
Und sie suchten eine vermeintliche Ursprünglichkeit in der Volkskunst, die sie auch in der Gegend um Murnau zum Beispiel in der Hinterglasmalerei fanden und da wichtige Anregungen durch die Kunstformen der Gegend, aber auch durch die Landschaft, durch die Natur für ihre eigene Kunst fanden.
Das Murnauer Land südlich von München wurde zum Experimentierfeld der Moderne. Immer wieder malten sie die Berge und Seen und dabei vor allem das Licht, die Luft, die Stimmung. Das Unkonventionelle kannte keine Grenzen. Franz Marc hielt hier Rehe. Münter und Kandinsky lebten in wilder Ehe. Statt in spießigen Ateliers malte man unter freiem Himmel. Besonders auffällig die starke Präsenz der Frauen im Blauen Reiter. Gabriele Münter ist in der neuen Ausstellung ein eigener großer Raum gewidmet. Zentral ihr Porträt von Marianne von Werefkin mit riesigem Blumenhut in weißer Robe mit pink-violettem Schal. Ihr Blick ist direkt auf die Betrachter gerichtet, fest, selbstbewusst, neugierig. Münter blieb zeitlebens der Figuration verhaftet, genauso wie Franz Marc. Das blaue Pferd, die gelbe Kuh, der Tiger. Alle mehr Emotionen als natürliche Kreatur und doch erkennen wir Tiere. Anders Kandinsky. Bei ihm löst sich die Welt völlig auf, wird zu Linien, Farbfeldern, geometrischen Figuren. Für viele eine Neuentdeckung, Wilhelm Morgner aus Soest. Mit 20 Bildern war er auf der zweiten Ausstellung des Blauen Reiter vertreten und doch hatte das Lehnbachhaus bisher kein einziges Bild von ihm. Nun füllen diese Lücke zwei Neuerwerbungen, farbenprächtige, rein ornamentale Linienbilder, die der Musik genauso nahe stehen wie der Malerei. Dann aber ist da ein Gemälde von Emmy Klinker. Ein Innenraum in Graubraun mit zwei hageren, blassen Figuren in Schwarz. Zentral der Ofen und daneben eine leere Kohlenkiste. Welten liegen zwischen dieser sozialkritischen Arbeit aus dem Kriegswinter 1917 und den Abstraktionen eines Wilhelm Morgner oder Wassily Kandinsky.
Und dennoch war das wichtige Credo dieser Gruppierung, dass alle echte Kunst ideell gleichwertig sei, egal ob es nun abstrakt ist, figurativ, aus welcher Epoche, aus welcher Weltreligion, welcher Kulturkreis die Kunst stammte. Alles sei gleich, solange es aus innerer Notwendigkeit geschaffen sei.
Gürtelschnallen und Kunsttheorie, Poesie und Tanz, Kinderzeichnungen und japanische Holzschnitte, bäuerliche Hinterglasmalerei und die Höhlenmalereien von Lascaux. Alle Kunst galt als gleichwertig. Gattungen, Genres, Materialien, Zeit, Raum, Nationalitäten, nichts davon spielte für die Künstler des Blauen Reiter eine Rolle. Nicht die Vorbereitung der Abstraktion ist das Verdienst dieser Gruppe, sondern das gelebte Nebeneinander unterschiedlichster Ausdruckswege, die Auffassung von Kunst als einer universellen, grenz- und zeitüberschreitenden Sprache. Ein Besuch im Münchner Lenbachhaus heißt nichts weniger als Eintauchen in diese Vision.
Julie Metzdorf über die neue Ausstellung zur Künstlergruppe Blauer Reiter im Münchner Lenbachhaus. Gestern Abend wurde der Deutsche Hörbuchpreis verliehen. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Ja, der Preis in der Kategorie Bestes Hörspiel ging an Die Erschöpften von Autor und Regisseur Oliver Sturm, eine Produktion von Deutschlandfunk und NDR. Erzählt wird eine satirische Geschichte über erschöpfte Menschen, die erstmal in eine Pre-Holiday-Klinik müssen, bevor sie überhaupt Urlaub machen können. Für Jochen Meisner, Teil der Jury des Deutschen Hörbuchpreises, ist das Hörspiel eine Mischung aus Thomas Manns Zauberberg und der Netflix-Serie White Lotus. Außerdem gäbe es zahlreiche weitere Verweise auf die Kulturgeschichte und die politische Gegenwart.
Also es kommen da zwei Figuren vor, ein Lutz Liebenfels und eine Sandra Warnschaffe, in denen man unschwer Hand in Hand Björn Höcke und Sarah Wagenknecht erkennen kann. Also das ist schon mal gut, dass man einen kulturhistorischen Referenzrahmen hat und aktuelle politische Geschichten. Und was Sounddesign und Komposition angeht, hat Andreas Bick da eine großartige Vereinigung geschafft von popkulturellen und klassischen Elementen. Also man hört manchmal Edvard Grieg, man erinnert sich an die Ferien des Monsieur Hulot von Jacques Tati und Twin Peaks von David Lynch schaut auch noch vorbei.
So Jochen Meißner gegenüber Deutschlandfunk Kultur. In der Kategorie Bester Podcast ging der Hörbuchpreis an Legion, House of Scam, über eine globale Betrugsmafia. Und als beste Interpreten wurden Schauspielerin Anja Herden und Schauspieler Fabian Busch ausgezeichnet. Gegen den Verlag Der Schelm gab es Razzien in mehreren Häusern in Deutschland, Spanien und Polen. Der Verlag gilt als rechtsextremistisch und soll Publikationen mit antisemitischen und volksverhetzenden Inhalten vertreiben. Darunter Nachdrucke von Nazi-Propagandaschriften und Texte, in denen der Holocaust geleugnet wird. In der iranischen Kulturmetropole Isfahan soll durch die israelisch-amerikanischen Angriffe UNESCO-Welterbe beschädigt worden sein. Das erklärte die iranische Regierung und veröffentlichte Aufnahmen. So soll der berühmte Chehel-Sotun-Palast in der Innenstadt beschädigt worden sein, eine Anlage aus dem 17. Jahrhundert mit reich verzierter Innenarchitektur. Auch in der Hauptstadt Teheran gab es schon Schäden an historischen Bauten, so etwa am Golestan-Palast. Das Europäische Parlament hat einen Bericht verabschiedet, der die Europäische Kommission auffordert, im Zeitalter von künstlicher Intelligenz die Rahmenbedingungen zum Schutz des Urheberrechts weiterzuentwickeln. Konkret geht es um das Training der KI mit geschützten Werken ohne Einwilligung von deren Urhebern. Auch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer unterstützte den Vorstoß. Kreative dürften nicht zu Datenlieferanten degradiert werden, sagte er. Der mit 20.000 Euro dotierte Theaterpreis Berlin geht in diesem Jahr an die aus dem Libanon kommenden Theatermacher Lina Majdalani und Rabim Roué. Bekannt sind sie für ihre Lecture-Performances über gesellschaftspolitische Themen. Und auch sie wird geehrt, US-Sängerin und Schauspielerin Barbara Streisand. Sie wird auf dem Festival von Cannes mit der Ehrenpalme für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Festivalchef Thierry Frémaux würdigte Streisand als, wie er sagte, legendäre Synthese zwischen Broadway und Hollywood, Varieté-Theater und großer Kinoleinwand. Der Kunstgießer Hermann Noack ist tot. In der von ihm früher geführten Berliner Gießerei Noack wurden etwa Werke von Künstlern wie Henry Moore, Georg Baselitz, Josef Beuys und Käthe Kollwitz gefertigt. Auch die Quadriga auf dem Brandenburger Tor entstand in seiner Ära. Jetzt ist Hermann Noack mit 95 Jahren gestorben. Und das ohnehin an Kunstschätzen schon reiche Italien ist um ein Werk reicher. Der Staat hat für die Sammlung des Palazzo Barberini in Rom Caravaggios Porträt des Monsignore Maffeo Barberini gekauft. Bezahlt wurden 30 Millionen Euro. Das sei eine der größten Investitionen für den Kauf eines Kunstwerks, hieß es aus dem italienischen Kulturministerium.
die Kulturmeldung mit Nicole Strecker. Vielen Dank. Das EU-Parlament hat sich heute auch mit dem Krieg im Iran befasst. Über die Parlamentsdebatte berichten gleich die Informationen am Abend ab 6:10. Außerdem geht es auch um den heutigen 15. Jahrestag der Atomkatastrophe in Fukushima. Ich bin Anne Seidel. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.